Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Die menschliche Natur verstehen. Ja, die menschliche Natur wird uns helfen, tiefer einzudringen in die Frage, die wir uns gestellt haben. Wie konnte in einer vollkommenen Schöpfung, die das Ebenbild eines vollkommenen Gottes darstellt, etwas Gegenteiliges auftreten? Wieso haben wir heute in der Welt Elemente, die unserem Bedürfnis entgegengesetzt sind? Lüge, Lieblosigkeit, Unrecht, Schmerzen, Leid und Tod. Fragen, auf die wir eine Antwort brauchen. Wir haben gesehen, Gott hat die Engel, sie sind Geister, geschaffen. Er hat aber auch die Materie gemacht, er hat die Pflanzen gemacht, die Tiere und den Menschen. Die Materie ist leblos, die Pflanzen sind lebendig, die Tiere sind auch lebendig, aber sie sind Seelen, mehr denn wie eine Pflanze, und der Mensch ist auch eine Seele. So, wie hat Gott das alles geschaffen? In Hebräer Kapitel 11, Vers 3 steht, durch den Glauben merken wir, dass die Welt durch Gottes Wort fertig ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Gott schafft aus dem Nichts. Sein Wort macht, dass Dinge dastehen. Wir finden das genauso beschrieben in Genesis 1, wo immer wieder sich wiederholt und Gott sprach und es stand da. Wir wollen jetzt schauen, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Ein einfacher Text. Und je einfacher manchmal die Dinge sind, umso komplizierter machen es die Theologen und die versuchen, das Wort Gottes zu interpretieren. Was man auf den ersten Blick sieht, ist klar. Ein Erdenkloß und ein lebendiger Odem. Und aus denen entsteht etwas Neues, nämlich die lebendige Seele. Aus dem Erdenkloß wissen wir, es bleibt kein Erdenkloß, es wird ein Körper, und aus dem lebendigen Odem bleibt es kein lebendiger Odem, sondern es wird ein Geist. Und damit haben wir eine Seele bestehend aus Geist und Körper. Wir gucken uns aber auch, wie Gott die Tiere geschaffen hat. Denn als Gott der Herr gemacht hatte, von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vögel unter dem Himmel. Dann brachte sie zu Adam und so weiter. So, es geht mir darum, sind die Tiere so geschaffen worden wie der Mensch auch? Und aus dem Kontext der ganzen Heiligen Schrift und von dem, was hier Genesis 2,19 sagt, ist es gleich. Das heißt, Gott hat sie von der Erde genommen, also hat er sie auch geformt und hat ihnen auch einen lebendigen Odem in ihre Nase eingeblasen. So wurden sie zu lebendigen Seelen. Weil in der Heiligen Schrift finden wir, dass die Tiere Seelen sind. Wir finden, dass sie auch so funktionieren wie wir Menschen mit Geist und Körper zusammen. Und wenn sie sich trennen, dann sind sie tot, so wie auch der Mensch tot ist. So fassen wir zusammen, Mensch und Tier wurden in derselben Weise und aus demselben Material geschaffen. So, was sind die zwei Elemente, aus denen Mensch und Tier bestehen? Es gibt die Materie, und die Materie ist reine Physis, besteht aus Atomen. Sie kann nur reagieren und wird immer von außerhalb gesteuert. Die Materie hat keine Sinneswahrnehmung, kann nicht riechen, schmecken, sehen, hören, fühlen. Es gibt keine Blume, die etwas riecht oder schmeckt oder sieht, hört oder fühlt. Das alles ist der Materie nicht gegeben. Die Materie kann nicht denken, planen, organisieren, entscheiden oder sogar Fehler machen. Sie kann zerstört werden, aber sie kann sich selbst nicht zerstören, weil sie ja keine Fähigkeit dazu hat. Sie kann immer nur auf das, was von außen kommt, reagieren. Das ist das Gesetz und niemand kann das ändern. Das hat Gott so gemacht und so bleibt es. Deshalb hat Gott auch die Geister, die sind nicht Materie oder zumindest sind es nicht eine Materie, die wir kennen. Sie bestehen nicht aus Atomen und ein Geist hat die Fähigkeit zum Agieren, Reagieren und Nicht-Reagieren. Er steuert sich immer nur von innen und deshalb hat nur der Geist die erwähnten Fähigkeiten, welche heute der Materie zugeschrieben werden. Deshalb ist es so wichtig, eine Grundlage zu haben, wenn wir uns die menschliche Natur anschauen. Was kann die Materie und was kann sie nicht? Weil wir haben die Frage, hat das Gehirn der Materie übersteigende Fähigkeiten? Kann das Hirn denken? Kann das Hirn mehr wie die anderen Organe des menschlichen Wesens? Wir haben ein Zitat, wiederum aus dem Studienheft zur Anleitung, das internationale Heft, nicht das Sonderheft in Deutschland. Und da steht Folgendes. Aber noch mysteriöser ist die Natur des Bewusstseinszustandes. Wie können ein paar hundert Gramm materielles Gewebe, in Klammer Zellen und Chemikalien, in unserem Kopf, unserem Gehirn, immaterielle Dinge wie Gedanken und Emotionen speichern und erschaffen? Diejenigen, die dieses Gebiet studieren, geben zu, dass wir es wirklich nicht wissen. Nun offensichtlich geht der Autor des Studienheftes davon aus, dass das Gehirn denken kann, dass aus einem materiellen Element ein immaterielles Ding erschaffen werden kann. Das heißt, die Materie kann Dinge schaffen, von denen sie nichts, keine Fähigkeit hat, nicht einmal zu tun. Aber wenn es das Gehirn auf das Gehirn ankommt, dann kann es es tun. Wenn wir das annehmen, dann haben wir keine menschliche Natur. Wenn das Gehirn das ist, was Gedanken und Emotionen speichert und erschafft, dann sind wir von vornherein in völliger Finsternis. Das Gehirn kann nicht mehr und nicht weniger als die anderen Organe des Körpers auch. Das Gehirn kann genauso wenig denken, wie die Beine laufen können, weil nichts Materielles kann etwas von sich tun, geschweige denn erschaffen. Es kann genauso wenig sehen. Man bedenkt ja, das Gehirn sieht. Nein, das Gehirn kann nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht fühlen. Es kann genauso wenig sehen wie die Leber, die Niere oder irgendein Organ. Wenn wir also die menschliche Natur verstehen wollen, dann müssen wir uns nach den Gesetzen der Natur richten. Weil die Gesetze der Natur hat der Schöpfer gemacht. Und als Schöpfer widerspricht er sich nie mit seinen Gesetzen. Und die Fähigkeiten, die er der Materie gegeben hat, werden nie eine andere sein, als die, die er der Materie gegeben hat. Die Materie hat keine Fähigkeit, irgendetwas zu hören, zu sehen, zu riechen. Die Materie ist dazu nicht fähig, weil sie es auch nicht sein muss. Sie wurde so nicht gemacht. Deshalb müssen wir klar sehen, was die Bibel sagt. Und da ja wir ein Bibelstudium haben, nämlich die Bibeltexte, die ganz deutlich sind, die auch ein Theologe verstehen müsste. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch weiß niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes. Die Bibel geht davon aus, dass der Mensch einen Geist hat, der Dinge weiß und kennt. Wenn wir aber davon ausgehen, dass der Geist aus der Materie kommt, das heißt aus dem Hirn entsteht, das sagt nämlich die Wissenschaft. Und wenn wir als Menschen uns nach etwas richten, was keine Hand und Fuß ist, und auch noch meinen, wir stützen uns auf die Bibel, dann sind wir ganz weit weg von der Wahrheit. Die Bibel sagt, nur ein Geist weiß etwas. Nur ein Geist hat Bewusstsein. Damit gibt es keinen mysteriösen Fall. Damit gibt es nichts Mysteriöses in dem Sinne, wie Satan immer versucht, alles so mysteriös darzustellen. Aber die Gesetze machen es deutlich und einfach. Ein Geist weiß etwas. Ein Geist hat Bewusstsein. Aber ein Körper hat es nicht. Jetzt schauen wir uns ein paar Bibeltexte an, wo der Geist vorkommt. Und bei der Luther-Übersetzung 447 Mal kommt dort der Geist vor. Und es gibt auch noch Umschreibungen des Geistes. Deshalb gibt es viele Bibeltexte, mehr wie 400, 500, 800, ich weiß nicht wie viele, aber es ist ja auch nicht wichtig. Ich möchte nur zeigen, dass etwas so Offensichtliches wie der Geist in der Bibel so deutlich vorkommt und dennoch leugnen viele Theologen den Geist als solches, der alles steuert, weil sie richten sich nach dem, was sie in dieser Pseudowissenschaft lernen. So, schauen wir uns in Genesis 1, 1 und 2 die Sachen an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde ward wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. So, wer schafft alles? Wer tut etwas? Es ist Gottes Geist, weil Gott ist Geist, hat der Heiland uns gesagt, und wir haben das in unserer ersten Betrachtung gesehen. Und dann in Genesis 7, 15, da ging alles zu Noah in den Kasten, paarweise von allem Fleisch, darin ein lebendiger Geist war. So, auch da wird sehr deutlich, die Tiere, die alle in die Arche gehen, sie sind Fleisch, ja, sie sind also keine Pflanzen, sie sind Fleisch und sie haben einen lebendigen Geist. Das ist deutlich. Deutlicher geht's nicht. Wer erkennte nicht an dem allem, dass des Herrn Hand solches gemacht hat, dass in seiner Hand ist die Seele alles dessen. So, was ist die Seele? Zusammenfasst, was da lebt. Und der Geist des Fleisches aller Menschen. Die Seelen sind Tiere und Menschen, und er hat in seiner Hand die Seelen und den Geist des Fleisches, das heißt des Körpers aller Menschen. So, da gibt es keinen Zweifel, dass da ein Geist sein muss. Deshalb, was ist eine Seele? Sie besteht aus einem Körper, welcher ein Hirn hat, und aus einem Geist, welcher das Hirn steuert. Durch die Entscheidungen macht es dem Körper das Wichtigste, nämlich den elektrischen Strom, durch den alles gesteuert wird. Und zusammen ergeben sie die Seele. Die Seele ist demnach nicht ein geistiges Element. Sie besteht aus einem Geist und aus einem Körper zusammen. Das heißt, der Mensch ist eine Seele, er hat nicht eine Seele. Weil die Seele ist das Ergebnis von Geist und Körper zusammen. Und das ist wichtig. Engel sind nur Geister, Pflanzen sind nur Körper. Seelen sind die Kombination von beiden. Deshalb funktionieren sie nur in dieser Kombination. Der Mensch hat einen Körper und einen Geist. Und durch die Entscheidungen, die er trifft, steuert er den Körper und sich selbst. Und das ist die Seele. Das ist der Mensch. Und nun wollen wir sehen, dass in einer Seele, damit die Fähigkeiten des Geistes hervorkommen, auch der Körper notwendig ist. Das heißt, das Bewusstsein des Menschen ist nicht nur abhängig vom Geist, sondern auch vom Körper. Aber nur der Geist kann bewusst sein. Aber der Geist ist in der Seele von der Hirnrinde, von dem Körper komplett abhängig. So beide leben in einer absoluten Abhängigkeit zueinander. Und sie funktionieren nur in dieser Abhängigkeit. Deshalb kann der Geist nicht denken ohne das Hirn, aber das Hirn kann selbst nicht denken. So, das ist entscheidend, dass wir es verstehen. So, wir haben im Körper die Augen, sie sind verbunden mit der Hirnrinde über die Nervenbahnen und sie können aber nicht sehen, die Hirnrinde kann nicht sehen, aber der Geist sieht. Aber hat er keine Augen, sieht er nicht. Er hat aber die Fähigkeit zu sehen, auch in seiner Vorstellungskraft, und deshalb können Engel, obwohl sie keinen Körper haben, mit Augen sehen. Und Gott kann auch sehen. So, deshalb die Ohren. Wir haben Ohren, sie sind im Körper, und wir hören mit dem Geist. Wir haben im Körper die ganzen Verbindungen zur Hirnrinde und der Geist fühlt, was im Körper passiert. Und wenn im Körper irgendwo ein Nerv unterbrochen ist, fühlt er ihn nicht mehr. Das ist eine unangenehme Sache. Der Geist fühlt es nicht, weil der Körper die Dinge nicht mehr zum Hirn führt. Dann der Geruch, und der Geist riecht, der Mund Die Zunge hat die Schmeckknospen und der Geist ist der, der sagt, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. So ihr seht, wir brauchen Körper und Geist zusammen, damit der Mensch als Ganzes funktioniert. Die Zunge kann nicht schmecken, aber mit dem Geist zusammen kommt es zum Schmecken. So es ist immer eine Zusammenarbeit beider. Ohne das, diese Zusammenarbeit geht es nicht. So deshalb haben wir einen Schaden im Körper, ist der Geist quasi behindert, er kann nicht mehr laufen, wenn seine Beine nicht mehr angesteuert sind über den Nerven beim Schlaganfall oder wenn sie abgeschnitten sind. So ist er durch den Körper, nur kann er alles tun. Und hat der Körper einen Schaden, dann ist der Geist auch gehindert in seinen Funktionen, weil eine Seele nur so funktionieren kann. Deshalb ist das wichtig zu verstehen. Jetzt, wer leitet denn alles in der Seele? Wer befriedigt die eigenen und die Bedürfnisse des Körpers? Ja, nur der Geist kann das tun. So, er leitet über das Nervensystem, das hormonelle System, dann das Reparatursystem, was ja fälschlicherweise Immunsystem genannt wird, das Verdauungssystem, den Blutzuckergleichgewicht. Alle Gleichgewichte, die in unserem Körper stattfinden, sind durch den Geist erhalten und werden durch ihn erhalten. Deshalb kommt wem die größte Bedeutung in dem Leben zu? Wer muss denn zur Rechenschaft gezogen werden im Menschen für das, was im Menschen geschieht? Doch nicht der Körper. Der ist ja nur ein Instrument des Geistes. Deshalb kommt dem Geist alle Verantwortung zu. Und es ist erstaunlich, dass er nicht einmal wirklich im Studienheft, er wird erwähnt, aber randständig, ohne dass man über ihn spricht und ihn definiert und seine Verantwortung zeigt, die er hat. Weil das hat mich Gott in meiner Praxis gelehrt. Ich muss mit meinem Patienten mit ihrem Geiste sprechen, weil der zerstört den Körper, der sich ja selbst nicht zerstören kann. So wichtig ist der Geist dem unseren im der Bibel, dass ihm die Verantwortung zukommt. Aber wir reden nicht einmal davon. Wir sind interessiert manchmal an Theologien, wir wollen beweisen, dass die Seele unsterblich ist und so weiter, aber erkennen nicht, dass es viel wichtigere Sachen gibt als doktrinelle Dinge, sondern die Dinge, die wirklich die Funktionen des Menschen beschreiben und die praktisch sein müssen. So gehen wir durch ein paar Bibeltexte, wo die Bibel schreibt, dem Geist alle Verantwortung zu. Sie richtet sich an den Geist, nicht an den Körper. Das Wort Gottes ist an unseren Geist gerichtet. Hätten wir ihn nicht an unser Hirn, kann sich kein Wort melden. Die Bibel wurde nicht für unser Hirn geschrieben, weil das Hirn versteht ja nichts davon. So schauen wir im Psalm 50, wo der David von seiner Not spricht, von seiner Sünde. Und er sagt in Vers 10, Psalm 51, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Und auch das ist mir aufgefallen beim Studium, denn immer wenn es vom Herz geht, geht es auch um den Geist, weil das Herz ist nicht das physische Herz, sondern das Herz im Geist. Weil ein reines Herz gibt es nicht, dass Gott mir ein neues Herz, wie es an anderen Stellen in der Bibel steht, ich brauche doch keine Herztransplantation auf physischer Ebene, sondern ich brauche die Herztransplantation des Geistes und gib mir einen neuen gewissen Geist. Das ist die Lösung für unser Problem. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist und ein geängstet und zerschlagen Herz wirst du Gott nicht verachten. Ihr seht, wie der Geist und Herz kommen im selben Kontext zueinander vor, sodass wir klar sind. Er spricht doch nicht von einem zerschlagenen Herzen im Sinne des Muskels, den wir in der Brust als zum Schlagen haben. Nein, Er spricht von dem, was der Geist ausmacht. Er kann nur, und hier geht es um den Geängsteten, das heißt um den betrübten Geist, weil er in dieser Natur steckt, die ihn kaputt macht. Deshalb ist er betrübt. Und er ist in dem Sinne zerschlagen in seinem Herzen. Und Gott wird so doch einen Menschen nicht verachten, sondern er will ihn ja retten. Und in Psalm 143, Vers 4 sagt David, und mein Geist in mir geängstet, mein Herz ist mir in meinem Leibe verzehrt. So ihr seht wiederum, das Herz und der Geist kommen zusammen. Und der Salomo schreibt in Sprüche 20, 27, eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist, der geht durch alle Kammern des Leibes. So, das ist eine schöne Beschreibung der Seele. Das heißt, der Geist, der auf der Hirnrinde sitzt, steuert über die Hirnrinde alle Kammern des Leibes. Und Salomo beschreibt es in einer poetischen Art, der Geist steuert alle Kammern des Leibes. Alles ist ihm untertan und er ist eine Leuchte des Herrn. Deutlich. Dann Jesaja 26, 9. Von Herzen begehre ich dein des Nachts, dazu mit meinem Geist in mir wache ich früh zu dir. Womit verbinden wir uns denn mit Gott? Sind unsere Nerven, die sich mit Gott verbinden? Ist es das Hirn, das Gott begehrt in der Nacht? Natürlich nicht. Der Geist kann sich nur mit einem anderen Geist verbinden und er verbindet sich mit Gottes Geist. Mit meinem Geist in mir wache ich früh zu dir. Du Gott, weil du bist Geist. Dann in Haggai 1,14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubbabels, des Sohnes Sealtils, des Fürsten Judas, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen übrigen Volkes, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaut, ihres Gottes. So, wen spricht Gott hier an? Wir sehen im ersten Text in Jesaja, da geht der Geist des Menschen zu Gott und sagt, ich brauche dich, ich wache früh zu dir. Und in diesem Haggai-Text sehen wir, dass auch Gott den Geist des Menschen anspricht und ihn erweckt, damit er dann etwas tut. Das heißt, ihr seht, die Kommunikation kann nur von Geist zu Geist sein und nicht von Körper zu Körper. Das heißt, der Geist Gottes und Gott spricht nicht zu meinem Körper. Er könnte das, aber es tut er nicht. Er spricht zu meinem Geist. Und mein Geist macht dann das, was er versteht von Gott. Darum, so sehet euch vor eurem Geist und verachte keiner das Weib seiner Jugend. Wiederum, wo haben wir denn unsere Entscheidungskraft? Wo ist denn das, wo wir das Problem haben? Und hier im Malachi-Text 2,15 wird deutlich, sei vorsichtig in deinem Geist, weil dort hast du das Problem und verachte dort nicht das Weib deiner Jugend. So im Geist läuft unser Leben ab. Römer 1, Vers 9. Denn Gott ist mein Zeuge, welchem ich diene, in meinem Geist, am Evangelium von seinem Sohn, das ich ohne Unterlass euer gedenke. So, welchem ich diene in meinem Geist. Es gibt keinen Dienst im Körper. Der Körper, der macht nur, was der Geist ihm befiehlt. Aber wir dienen doch Gott in unserem Geist. Paulus ist so deutlich und er schreibt sehr oft, der Herr sei mit eurem Geiste. So, dem Geist kommt die Verantwortung zu für alles, was in Menschen passiert und auch im Tier. Sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das heißt, wir brauchen nicht ein beschnittenes Herz im physischen Sinne und auch nicht eine Beschneidung der Vorhaut, sondern wir brauchen eine innere Beschneidung im Geist. In Jeremia Kapitel 9, in den letzten zwei Versen wird uns das Gericht angekündigt, das in unseren Tagen stattfinden wird. Und die Bibel sagt so: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde alle, die Beschnittenen und die Unbeschnittenen. Ägypten, Juda, Edom, die Kinder Ammon, Moab und alle, die das Haar rundherum abschneiden, die in der Wüste wohnen. Denn alle Heiden haben eine unbeschnittene Vorhaut. Aber das ganze Israel hat ein unbeschnitten Herz. Was für eine Tragik. Das heißt, was nutzt es ganz Israel, dass sie eine beschnittene Vorhaut haben, wenn das Herz nicht beschnitten ist? Ihr seht, das Problem des Menschen, die Verantwortung liegt im Geist, nicht im Körper des Menschen. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Dann gehen wir zu Römer Kapitel 8, 15, 16. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Das ist natürlich der Geist der Neugeburt. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ist doch klar, der Geist Gottes spricht zu unserem Geist. Er kommt nicht und sagt, meine Hand macht das oder jenes. Nein, dafür ist er nicht gegeben, sondern er ist gegeben, dass er mit unserem Geist zusammenarbeitet. Das ist so, weil nur Geister können etwas tun. Wer aber dem Herrn anhanget, der ist ein Geist mit ihm. Das geht noch tiefer, das zeigt die Einigkeit, die im Geiste stattfindet, nicht im Körper. Denn ihr seid teurer kauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Ist doch wirklich deutlich. Wir preisen Gott in unserem Leibe, weil der ist ja ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist geleitet von unserem Geist. Und damit wir unseren Körper wirklich so behalten, dass wir Gott darin preisen, brauchen wir einen Geist, der ihn richtig steuert. Und Paulus sagt hier, ihr als Seele, Leib und Geist zusammen, tut alles zu Gottes Ehre, weil diese sind Gottes. Das ist der Mensch. So, ich wiederhole noch einmal das, was wir zuletzt gesehen haben in Bildern und möchte, dass wir das verstehen, weil die Natur des Menschen ist der Schlüssel zum Verständnis der Schrift und ist der Schlüssel zum Verständnis der Dinge, die wir heute auf dieser Welt haben. So, Gott macht aus Erde und Lebenshauch die Seele. Aber die Erde bleibt nicht Erde, sondern sie wird ein Körper. Und der Lebenshauch bleibt kein Lebenshauch, sondern er wird zum Geist. Deshalb wird er in der Heiligen Schrift als Geist benannt. Und Geist ist immer Wind, ja, weil er bewegt etwas. Der Wind bewegt etwas, weil das ist das, was etwas bewegen kann. Alles andere kann es nicht tun. Und sie sind eine Seele, Körper und Geist. Zwei unterschiedliche Elemente ergeben ein neues Wesen, die Seele. Und hier haben wir den Körper, der braucht Chemie und elektrischen Strom. Die Chemie kommt aus der Natur und der elektrische Strom kommt aus den Entscheidungen des Geistes. Und zusammen ergeben sie die Seele. Der Geist lebt von Liebe, die muss er von Gott holen als Information. Und er muss sich an Gott binden. Gott hat ihn so gemacht, dass er das automatisch tut. Als Adam geschaffen wurde, hat er Gott geglaubt und hat ihm vertraut, weil es gibt keine Alternative zu Gott. Da aber der große Konflikt schon da war, gibt Gott dem Menschen in den Garten einen Baum. Den nennt er Erkenntnis des Guten und Bösen und sagt dem Menschen, wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Und solange der Mensch in seiner Identität war, konnte er nie vom Baum essen. Unabhängigkeit ist nie möglich. Durch die sogenannte Nabelschnur, so nenne ich es, die Identität, war er an Gott gebunden. Er hat ihm vertraut und geglaubt und hat vom Baume nicht gegessen. Aber eines Tages tut er es doch. Wieso tut er es? Tut er es, weil er eine Wahl hatte oder keine Wahl? Und ich möchte das noch einmal sehr deutlich machen, was ich letztes Mal erklärt habe. Wenn Unabhängigkeit von Gott, das ist gleich Sünde, eine Wahl wäre, dann gäbe es kein unveränderliches Gesetz Gottes. Dann hätte Gott gemacht den Menschen, dass er fähig ist, auch den Tod zu wählen. Das kann er nicht, weil dann wäre es kein Gesetz. Der Mensch kann nicht wählen, von wem und von was er abhängig ist. Das hat Gott so festgelegt. Das gibt es nicht, dass da eine Wahl bestünde. Dann hätte die selbstgetäuschten Geister keine Verantwortung für ihr Tun. Sie würden ja nur ihre von Gott gegebene Wahl ausführen. Wenn Gott eine Wahl gegeben hätte in den Geist des Menschen, dann warum würde er ihn zur Rechenschaft schieben, wenn dieser wählt, das Falsche zu tun? Wieso? Wenn dieser dahin kommt, das Falsche zu tun, dann wählt er doch nur das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Dafür gibt es keine Verantwortung. Dann müssten wir ja Gott zur Verantwortung ziehen. Und tatsächlich, dann wäre die Sünde erklärbar, weil Gott hätte sie ja gemacht, dadurch, dass er dem Menschen eine Wahl gegeben hat, zu sündigen. Dann ist Gott neutral. Er kann Liebe und Lieblosigkeit, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit gleichzeitig sein, was er nicht sein kann, weil er ist nicht neutral. Er ist gut und hat den Menschen gut und alles in seinem Bilde gut gemacht. Nach dem einen Gesetz der Selbstlosigkeit funktioniert alles. Da gibt es nichts Gegenteiliges, wie Gott es gemacht hat. Wenn Gott die Sünde als Wahl gemacht hätte, dann ergibt der Erlösungsplan Gottes keinen Sinn, weil dann, wozu sollen wir vollkommen sein? Wozu sollen wir aus dem Irrtum unseres Herzens rauskommen? All das, die ganze Schrift, ist dann sinnlos. Und dann hat Luzifer recht gehabt. Dann ist Gott das Problem und nicht er und nicht der Irrtum im Geist von Luzifer und im Geist des Menschen. Der Mensch konnte nur sündigen durch die Selbsttäuschung. Er, wir haben das letztes Mal deutlich gesehen, betrügt sich selbst, indem er sich auf die Ebene mit Gott erhebt und Gott in Frage stellt. Diese Fähigkeit zur Selbsttäuschung ist ein Geheimnis und war nicht in den Geist eingebaut als Fähigkeit. Das ist nicht so, das gibt es nicht. Als er sich selbst getäuscht hat, wurde er natürlich Gott zur Konkurrenz, weil er hat ja Gott abgelehnt. Er hat Gott zum Lügner gemacht durch die Selbsttäuschung in ihm und hat dann dafür Satan und Menschen für die gemacht, die die Wahrheit sagen. Und somit ist er in sich selbst zerstört. Er tut jetzt alles für sich. Dann kommt in seinem Körper negative Emotionen, wenn alle anderen nicht nach dem antworten, wie er es braucht. Und der Tod ist die Folge und im Tod kann man keinen Sinn erfüllen. Der Tod ist der, der die Sinnlosigkeit bringt, weil wir wurden gemacht zum Leben. Und weil wir dieses Lebensbedürfnis haben, ist ja nicht einmal eine Wahl, dass wir es wollen. Deshalb haben auch die Leute immer den Ewigkeitsgedanken, dass sie denken, sie sind ewig. Und so kommt aus der Kombination der Selbsttäuschung mit dem klaren Bedürfnis zum Leben, was sich ja nicht verändert, ein furchtbares Durcheinander hervor. Deshalb haben wir all diese Doktrinen über und all diese Glaubenssachen, dass der Tod gar nicht ein Tod ist, sondern dass sich da, wer weiß, nur die Seele trennt. Und all diese Geschichten, die keinen Sinn machen, wenn wir die Natur des Menschen verstehen. Der Tod tritt ein bei der Trennung von Geist und Körper. Der Körper wird Erde und der Geist wird zum Lebenshauch. Der Körper zerfällt zur Erde und der Geist geht als Lebenshauch wieder zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Was Einfacheres gibt es nicht. Somit hoffe ich, dass wir die Natur des Menschen verstanden haben, was es bedeutet, eine Seele zu sein und wem in der Seele die Verantwortung zukommt, nämlich dem Geist. Und das Problem des Menschen ist im Geist. Und in nachfolgenden Studien werden wir sehen, welche Veränderung diese Selbsttäuschung für uns, für alle Nachkommen Adams gebracht hat. Und wo letztendlich die Lösung, die wir haben, wo wir die Zukunftshoffnung haben, dass der Tod und das Leid und das Sterben eines Tages aufhört und nicht mehr da ist, weil der Grund des Todes entfernt wurde. Amen.